Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich, dass wir dich Vater nennen dürfen. Wir waren einst nicht deine Kinder. Wir waren einst deine Feinde. Wir waren tot in unseren Sünden und Übertretungen. Wir waren unter deinem gerechten Zorn. Aber du, in deiner Barmherzigkeit und Liebe, hast uns neues Leben eingehaucht. Du hast uns wiedergeboren. Du hast uns adoptiert als deine Kinder. Herr, wir preisen dich dafür. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns als deine Kinder jetzt Ohren schenkst, um auf dich, unseren himmlischen Vater, zu hören und so ermutigt zu werden und korrigiert zu werden, wo das nötig ist, und erbaut zu werden zu allen guten Werken. Herr, ich weiß, dass ich schwach bin und dass meine Worte von keinerlei Bedeutung sind. Aber dein Wort ist mächtig. Herr, so hilf mir, dein Wort zu predigen. Und wirke du in uns, dass es tiefe Wurzeln schlägt. Amen. Die christliche Hoffnung tröstet, indem sie vertröstet. So sagt es der deutsche Philosoph Robert Sperrmann. Aber ehrlich, wer von uns will schon vertröstet werden? Ich denke, dann leben viele Menschen doch lieber gleich, ohne eine auf die Zukunft gerichtete Hoffnung. Der Fokus ist dann die Gegenwart. Die Hoffnung auf die Zukunft wird dann doch lieber eingetauscht gegen den augenblicklichen Genuss. So leben wir heute mit Kreditkarten. Wir geben heute das Geld aus, was wir hoffentlich morgen verdienen werden. Die Zukunft wird ausgeblendet, damit sie keinen Schatten auf die Gegenwart wirft. Und so ist das Leben vieler Menschen eine ständige Anleihe an die Zukunft. Wir leben über unsere Verhältnisse in der Hoffnung, dass das schon irgendwie gut gehen wird. Mal ehrlich, glauben wir, dass diese Tendenzen an unserem Glaubensleben spurlos vorübergehen? Das Wohlstandsevangelium greift das auf. Es verspricht Gottes Segen hier und jetzt durch Wohlstand und Gesundheit für alle, die daran glauben. Wir wollen den Himmel auf Erden. Kein Wunder also, dass es immer mehr Menschen gibt, die gar nicht mehr an einen zukünftigen Himmel glauben. Der neue Himmel, die neue Erde, darauf hofft kaum noch einer. Laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage glauben gerade noch 36% aller Deutschen auf ein Leben nach dem Tod. 39% aller evangelischen Landeskirchler haben diese Hoffnung. Nur 39%. Bei den Katholiken sieht es etwas besser aus. 49% aller Katholiken. Fast jeder Zweite. Oder nur jeder Zweite glaubt an ein Leben nach dem Tod. Aber wir Freikirchler, bei uns sieht es viel besser aus. Immerhin 59%. 59%? Über 40% der Freikirchler glauben nach dieser repräsentativen Umfrage nicht mehr an ein Leben nach dem Tod. Immer weniger Menschen vertrauen darauf, dass es etwas Besseres gibt als das Hier und Jetzt. Aber das führt schnell zum Frust. Vor allem dann, wenn das gegenwärtige Leben partout nicht diesem Anspruch des Himmels auf Erden genügt. Und dann kann das Gefühl aufkommen, dass Gott uns irgendwie im Stich gelassen hat. Und so wendet sich dann mancher enttäuscht von Gott ab. Oder er kommt zumindest zu der Schlussfolgerung, wenn Gott mich so hängen lässt, dann darf er auch nicht mehr viel von mir verlangen. Und dieses Denken ist unbiblisch. Und so wollen wir unser Denken reformieren lassen durch Gottes Wort. Und dazu wollen wir, wie Ron das eben schon angekündigt hat, das erste Kapitel des ersten Petrusbriefes betrachten Und ich nehme bewusst ein ganzes Kapitel, denn ich habe nicht die exegetischen Fähigkeiten von Don Carson. Aber ich glaube, ein Kapitel, das kann ich ganz gut verstehen. Und so wollen wir vier einfache Fragen stellen und sie dann anhand dieses Kapitels beantwortet bekommen. Die vier Fragen sind ganz einfach. Erstens, wie werden wir gerettet? Zweitens, für was werden wir gerettet? Und dann wirklich der Hauptteil meiner Predigt. Was bedeutet das für unsere Einstellung zur Gegenwart? Und viertens, was bedeutet das für unser Leben hier auf Erden? Und wir werden sehen, dass bei der Beantwortung aller vier dieser Fragen Gottes Wort eine ganz wichtige, eine zentrale Rolle spielt. Das ist mein Gebet, dass die Betrachtung dieses Textes uns ermutigt, tagtäglich Gottes Wort zu lesen, darüber nachzusinnen, sodass wir uns darauf besinnen können, was Gott für uns getan hat und wozu er uns, wenn wir denn seine Kinder sind, wiedergeboren hat, sodass wir mit einer lebendigen Hoffnung einem Ziel entgegenleben können, zur Ehre Gottes. Im Gegensatz zu den berühmten Rednern ist bei mir nicht nur die Predigt einfach etwas einfacher. Hoffentlich ermutigt euch das, dass ihr merkt, so könnte ich das auch. Zum anderen werden meine Punkte immer länger nach hinten hin. Also denkt nicht, ich bin gleich fertig, wenn ich bei Punkt 2 fertig bin. Wir kommen zur ersten Frage. Wie werden wir gerettet? Der Apostel Petrus beantwortet diese Frage ganz einfach. In Vers 23 gibt er diese Antwort. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Also Gott wirkt durch sein Wort und erweckt geistlich tote Menschen zum Leben, indem er ihnen das Evangelium so offenbart, dass sie dann das Evangelium vom Sterben und von der Auferstehung Jesu Christi für Sünder verstehen können und im Glauben annehmen können. Deshalb lobt Petrus Gott für unsere Erlösung. Denn Gott allein hat uns Christen aufgrund seiner Barmherzigkeit wiedergeboren. Gott allein. So heißt es in Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Unsere Rettung ist das Werk Gottes. Dabei spielen alle drei Personen des Dreieinigen Gottes eine Rolle. Das wird schon gleich am Anfang deutlich in Vers 1 und 2. Wo wir zuerst über Gott den Vater hören, dass er uns ausersehen hat vor aller Zeit. Vers 1 und 2, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott, der Vater, ausersehen hat. Und dann kommen auch gleich die beiden anderen Personen der Dreieinigkeit ins Blickfeld. Durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Petrus fährt dann fort und macht noch deutlicher, dass es also nicht nur Gott der Vater war, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, sondern dass Jesus Christus von zentraler Bedeutung dafür ist. Jesus Christus musste sterben und wieder auferstehen. In Vers 3 steht die Auferstehung Christi im Zentrum. Da wird deutlich gemacht, die Auferstehung Jesu Christi ist die Basis unserer Wiedergeburt. Weil Christus wieder auferstanden ist, dürfen auch wir neues Leben haben. Und dann fährt er fort, später in Vers 18 und folgendem, damit das er deutlich macht, es ist aber nicht nur die Auferstehung Christi, es ist sein Leben und sein Sterben und seine Auferstehung. Lies uns die Verse 18 bis 21. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, also seine Kreuzigung, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, also sein perfektes Leben. Er ist zwar ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Und der Heilige Geist, der wirkt die Wiedergeburt in uns. Es ist eine geistliche Wiedergeburt. Ja, also unser Glaube ist letztendlich das, was geschieht, wenn Gottes Wort zu uns kommt. Nach Gottes Vorsehung und basierend auf dem Werk Jesu Christi schließt dann der Heilige Geist uns auf. Er macht uns geistig lebendig, sodass wir als geistlich Lebendige nun Gottes Wort wirklich verstehen können. Sodass wir die ganze Herrlichkeit Gottes erkennen. Sodass wir erkennen können, wie wunderbar das Evangelium ist. Unsere Rettung, liebe Geschwister, ist Gottes Werk allein. Und deswegen gebührt Gott alle Ehre dafür, aller Lobpreis. Gelobt sei Gott, der Vater des Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Ihr Lieben, das sind vielleicht Worte, die jetzt so klingen, das habe ich jetzt jeden Tag gehört, dreimal. Das ist die beste Botschaft, die es jemals zu hören gibt. Und ich hoffe, wir können alle einstimmen in diesen Lobpreis Gottes. Gelobt sei Gott. Und er hat uns wiedergeboren. Und damit ist sein Werk nicht zu Ende gekommen, sondern es hat gerade erst begonnen. Und darum geht es dann auch bei der zweiten Frage, für was werden wir eigentlich wiedergeboren? Zu was sind wir gerettet worden? Auch da wieder eine ganz einfache Antwort, Vers 3. Unsere Wiedergeburt ist eine Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung. Als Christen leben wir eben nicht primär für das Hier und Jetzt. Gott hat uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und deswegen haben wir ein Ziel vor Augen. Und gerade die christlichen Leiter unter uns möchte ich ermutigen, erinnert euch immer wieder darauf, besinnt euch darauf. Messt nicht den Wert eures Lebens an dem, was gerade passiert. Letztendlich ist das Ziel eures Lebens nicht, heute erfolgreich zu sein oder morgen erfolgreich zu sein und zu sterben mit 500 Gläubigen oder 1000 Gläubigen in eurer Gemeinde. Das Ziel eures Glaubens ist die Ewigkeit. Der sollten wir entgegenstreben. Und so gibt uns Gottes Wort Orientierung und Fokus. Und es zeigt uns, bei all den guten Dingen, die wir hier tun können und über die wir uns freuen dürfen und für die wir Gott preisen können, dass wir doch noch etwas Größeres anstreben, nämlich ein himmlisches Erbe. Davon ist in Vers 4 die Rede. Dort heißt es, dass wir etwas erwarten, nämlich ein unvergängliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Das ist interessant, nicht? Petrus versucht, dieses Erbe zu beschreiben und er kann eigentlich nur sagen, was es nicht ist. Lohnt sich vielleicht mal darüber nachzudenken, was dieses Erbe nicht ist. Das Erbe, das wir mit Christus in Empfang nehmen werden, das ist das Erbe von Christus. Er ist der Erbe aller Dinge. Gibt nichts, was er erbt und dann wir noch ein paar Dinge. Wir erben mit ihm, wir sind Miterben von allen Dingen. Und diese sind unvergänglich. Das ist eine Qualität, die wir nicht kennen. Unvergänglichkeit gibt es in dieser Welt nicht. Die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Gerade wir Jungen, ihr Jungen, ich weiß nicht genau, ich bin 40. Also wir oder ihr Jungen, ihr lebt oft so, als wenn das Leben nicht vergehen würde. Als wenn das Leben hier alles wäre. Als wenn das Leben unvergänglich ist. Aber lasst euch nicht täuschen. Ihr wisst nicht, wie viel Zeit ihr noch habt. Eines Tages, früher oder später, stehen wir vor Gott. Und dann gibt es nur eine Frage. Was kommt dann? Und es wird dir nicht helfen, wenn du dann sagst, ich habe jetzt zu den 40% gehört, die gar nicht glauben, dass irgendwas kommt. Also lass mich in Ruhe damit. Es kommt etwas. Und wenn du wiedergeboren bist, durch Gott, dann kommt dann das Beste überhaupt. Ein unvergängliches Erbe. Dieses Erbe ist unbefleckt. Und gerade deshalb ist es so gut. Das heißt, dort wird es nichts mehr geben, was, was uns oder unsere Umwelt verunreinigen kann. Alles, was uns heute die vollkommene Freude raubt, ist doch das, dass so viel Befleckung ist. Sünde. Also ich habe heute früh mich im Spiegel angeschaut. Im ersten Moment dachte ich, das Hemd sieht halbwegs vernünftig aus, vernünftig gebügelt, obwohl ich selber gebügelt habe und auch halbwegs sauber. Und dann stand ich ein bisschen näher dran und dann habe ich ein paar Flecken gesehen. Hier ist ganz viel, es hat irgendwie Flecken. Es ist nicht unbefleckt. Und wenn euer Hemd dann doch sauber sein sollte, dann kann ich euch garantieren, das, was da drunter ist, das ist nicht unbefleckt. Aber wir alle kennen das. Und das bringt Leiden in unser Leben. Die Flecken, die wir in uns tragen und die Flecken der anderen. Das bringt Leid in unser Leben. Aber das Erbe, das uns erwartet, für das wir wiedergeboren wurden, das ist unbefleckt. Und es ist drittens unverwelklich. Das heißt, es lässt nicht nach. Ja, das Hemd, wenn es dann 20 Mal gewaschen ist, ja, das sieht dann nicht mehr ganz so gut aus. Und meine Haut, die welkt noch nicht so sehr, aber so ein bisschen. Und die Haare welken bei einigen auch schon ein bisschen mehr. In dieser Welt, da verwelkt alles. Es lässt nach. Das, was mal neu und schön und herrlich war, das ist heute nicht mehr ganz so toll. Vielleicht kriegen wir 10 Jahre Garantie auf unser Auto, aber wir kriegen keine Unendlichkeitsgarantie. Aber für das Erbe, um das es hier geht, dürfen wir wissen, es wird nie nachlassen an Herrlichkeit. Wir werden nie zurückschauen und sagen, oh, früher war alles besser. Wir haben ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe und das wartet auf uns. Das heißt, es existiert schon heute. Das ist da, das ist gewiss. Wir müssen uns nicht überlegen, kommt es wirklich? Es ist da. Noch sehen wir es nicht, aber es ist da. Und Gott in seiner großen Gnade hat immer mal wieder kurze Blicke drauf gegeben. Petrus auf dem Berg der Verklärung durfte etwas sehen von der Herrlichkeit. Paulus wurde entrückt in den dritten Himmel und konnte Dinge erleben, die waren so herrlich, er kann sie gar nicht beschreiben. Johannes schreibt so gibt uns so ein paar Einblicke auf diese Herrlichkeit. Und so zeugt Gottes Wort davon, dass dieses Erbe wirklich existiert. Und dass wir wissen dürfen, dass wir es eines Tages erben werden. Wenn wir denn zu ihm gehören. Wenn wir denn wiedergeboren sind. Also gibt uns Gottes Wort eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht stirbt. Und diese Hoffnung stirbt nicht, weil Gott das so führen wird. Das sagt Petrus in Vers 5. Er sagt, dass wir aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werden zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Gott hält unsere Hoffnung lebendig. Und so bewahrt er uns im Glauben. Der auferstandene Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das heißt nicht, dass wir jetzt passiv bleiben können. Nein, Glaube ist zum einen das, was Gott uns schenkt und zum anderen das, was wir ausüben müssen. Aber gerade dann, wenn wir schwach sind, dürfen wir wissen, dass Gott uns die Kraft gibt, um weiter zu glauben. Wir dürfen auf Gottes Kraft vertrauen. Allein durch Gottes Wort, das in unser Leben hineingesprochen wurde, sind wir lebendig geworden. Und Gottes Wort gibt uns immer wieder den Blick, sodass wir diese lebendige Hoffnung in uns tragen dürfen. Das waren meine ersten beiden Punkte. Ging ganz schnell. Das ist die Basis für alles andere, was ich jetzt noch sagen möchte. Das heißt, wenn wir von Gott allein wiedergeboren sind, zu einer lebendigen Hoffnung, dann stellt sich jetzt die Frage, was bedeutet das für unsere Einstellung zur Gegenwart? Was bedeutet das insbesondere hier in diesem Kontext des 1. Petrus 1 zu unserer Einstellung zu Leid? Petrus ist vollkommen realistisch. Christen sollten damit rechnen, dass sie in diesem Leben Leid und Widerstand erfahren. Ja, Nachfolger Jesu Christi sollten damit rechnen, dass sie für ihren Glauben Widerstand erfahren. Immerhin folgen wir dem nach, der verspottet worden ist und der dann ans Kreuz genagelt worden ist. Aber Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil der Verspottete und ans Kreuz genagelte auferstanden ist. Und deshalb dürfen wir auch im Leiden Hoffnung haben. Christus hat den Tod überwunden. Und so werden auch wir eines Tages alles Leid und dann selbst den Tod überwinden. Für die Christen, den Petrus damals geschrieben hat, war diese lebendige Hoffnung, dieses Wissen darum von großer Bedeutung. Es wird im Brief sehr deutlich, dass sie für ihren Glauben Entbehrung und Leid auf sich nehmen mussten. Ohne eine lebendige Hoffnung auf eine bessere Zukunft, da hätten diese Menschen kaum am Glauben festgehalten. Und deswegen lehrt Petrus sie nun übers Leiden. Ich möchte uns in diese beiden Lehren über das Leiden mit hineinnehmen. Das erste, was Petrus sagt in Vers 6, ist, dass jedes Leid, das Christen erfahren, im Hinblick auf das Erbe, das uns erwartet, nur eine kleine Zeit dauern. Was auch immer du gerade leidest, Petrus sagt dir, das ist leicht und kurz. Wirklich, Petrus. Weißt du, was du da sagst, Petrus? Kennst du meine Situation? Kennst du meine Krankheiten? Kennst du das Leid in meiner Familie? Kennst du meine wirtschaftliche Situation? Weißt du wirklich, wie ich leide? Wenn du das wüsstest, wie könntest du jemals sagen, das ist leicht und kurz? Liebe Geschwister, ich kann mir gut vorstellen, dass bei der Anzahl Menschen hier einige sind, die schwer leiden. Und ich will das nicht zu einer Bagatelle machen. Ich nehme das sehr ernst. Gerade deswegen hat Christus euch Hoffnung gegeben. Und diese Hoffnung ist eine Hoffnung, die dann Leid einordnen kann. Der Apostel Paulus lehrt ganz ähnliche Dinge, nicht? Er sagt, dass er überzeugt ist, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die offenbar werden soll an uns. Paulus, was sagst du da? Die fallen nicht ins Gewicht. Die bestimmen mein Leben. Paulus, du hast keine Ahnung, worunter ich leide. Wirklich, Paulus hat keine Ahnung. Und Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geiselhiebe, weniger ein. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen, durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Auch Paulus kennt dein Leiden. Und Paulus sagt an anderer Stelle nochmal, dass unsere Trübsal zeitlich und leicht ist und schafft in uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Im Anblick des Erbes, auf das wir hoffen, ist alles Leid nicht mehr so groß, wie wir dachten und nicht mehr so dauerhaft, wie wir dachten. Und das klingt hier auch schon durch, nicht so sinnlos, wie wir dachten. Was Paulus hier andeutet, dass unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, in uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit schafft, deutet ja schon an, dass unser Leiden irgendwie was bewirkt. Und Petrus hat eine ähnliche Aussage hier in Vers 7. Er betont, dass gerade dieses Leiden etwas in uns schafft. Nämlich ein Glaube, der echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold. Gold immerhin, das durchs Feuer geläutert wird. Und es hat ein Ziel, unser Leiden hat ein Ziel, einen Zweck. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird, Jesus Christus. Wie genau wird das sein? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Don Carsten uns das erklären könnte. Keine Ahnung. Was macht dein Leiden heute für einen Sinn? Aber es macht Sinn. Gott ist souverän. Und wenn Gott dir Leiden gibt, dann weiß er warum. Und er bewirkt etwas damit. Und es wird letztendlich gut für dich sein. Hier spricht Petrus davon, dass gerade Zeiten schwerer Verluste, Zeiten großen Leidens in uns etwas bewirken können. Sie können nämlich unseren Blick schärfen auf das, was wirklich zählt. Sie können unseren Blick schärfen über unsere gegenwärtige Situation hinaus. Wenn wir nichts mehr haben, auf das wir hier hoffen können, dann schauen wir auf das es sich wirklich zu hoffen lohnt. Haben wir gemeint, was wir gerade gesungen haben? Eine feste Burg ist unser Gott. Wie war das? Wir lassen fahren dahin. Da war was von Weib und Kindern die Rede. Notzeiten sind Zeiten, in denen sich Gottes Gegenwart und die Hoffnung, die er uns verspricht für die Zukunft, in ganz besonderer Weise zeigt. Und so können solche Zeiten unseren Blick schärfen auf die Ewigkeit. Aber dann gibt es noch diese 40% der Freikirchler, die nicht an ein ewiges Leben glauben. 40% der Menschen in unseren Gemeinden, ich denke, die meisten unter uns sind Freikirchler, gegebenenfalls noch mehr Prozent, wenn ihr aus Landeskirchen kommt, die diese Hoffnung nicht haben. Und da, wo die Ewigkeit nicht gepredigt wird, da sind doch Depressionen und Burnouts vorprogrammiert. Lasst uns diese lebendige Hoffnung verkündigen und lasst uns an ihr festhalten. Denn sonst wird Leid unerträglich. Und die ursprünglichen Adressaten dieses Briefes, die brauchten diese Hoffnung. Das ist kein Placebo, das ist keine Vertröstung. Das ist real. Jetzt sind viele unter uns hier, die sagen, preis den Herrn. Mir geht's anders. Ich habe kein großes Leid, vielleicht leichte Kopfschmerzen nach den vielen Vorträgen. Das ist es. Ja, das bringt dich vielleicht noch nicht dahin, auf die Ewigkeit zu hoffen. Aber weißt du was? Die Herausforderung unserer Zeit ist vielleicht auch nicht nur die des Leidens, die unseren Blick dann schärfen können. Ich glaube, unsere Herausforderung heute ist die, zu der Zeit Petrus ist klar, die Leute, die brauchten diese Ermutigung, weil ihr Leid sie erst einmal dahin brachte, dass sie verzweifelten an ihrem Glauben. Und Petrus musste ihnen sagen, verzweifelt nicht, vertraut, hofft auf was Besseres. Unser Problem ist oft ein anderes. Wir sind eingelullt im Leben hier und jetzt. Unsere Lebensumstände sind so angenehm, dass unser Glaube ganz anders herausgefordert wird. Wenn ich alles habe, dann ist mein Denken ja auch sehr auf die Gegenwart konzentriert. Dann ist mein Fokus nicht die Ewigkeit, wenn es hier so schön ist. Und gerade deswegen brauchen auch wir, die wir nicht leiden, Gottes Wort so dringend. Denn Gottes Wort hilft uns, auch über unsere im Moment vielleicht gar nicht so unangenehmen Umstände hinauszuschauen auf etwas, was viel besser ist als dein iPad oder dein schönes Auto oder das gute Essen oder die Freunde oder dass Bayern am Samstag die Champions League gewinnt oder was auch immer. Das hast du gesagt, nicht ich. Ich könnte aber zustimmen. Liebe Geschwister, wir brauchen eine Ewigkeitsperspektive. Und die kriegen wir nur durch Gottes Wort. Unsere Augen gehen nur bis dahin. Unsere Ohren sind in der Lage, Dinge zu vernehmen, die bis in die Ewigkeit hineingehen. Das Denken dieser Welt ist so anders, nicht? Das Denken dieser Welt ist, du brauchst alles und zwar jetzt. Das ist die Kreditkartenmentalität unserer Zeit. Und wir müssen aufpassen, dass dieses Denken sich nicht bei uns einschleicht. Dass wir nicht meinen, der Himmel auf Erden ist das Beste, was wir erreichen können. Wir müssen uns davor hüten, eine geistliche Kreditkartenmentalität zu entwickeln, in der wir versuchen, die Herrlichkeit der Zukunft im Hier und Jetzt zu haben. Ich sage, diese Rechnung, die wird nicht aufgehen. Die führt zum geistlichen Bankrott. Das ist Schuldenkrise auf evangelisch oder so. Wenn wir uns in dieser Welt bequem eingerichtet haben, dann werden wir nicht mehr begreifen, was es eigentlich bedeutet, auserwählte Fremdlinge zu sein. Unser Bürgerrecht ist nicht hier. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Eines Tages, da werden wir das erleben. Da werden wir die Herrlichkeit des Herrn sehen. Und wir müssen uns noch einmal von Gott in unsere Ohren hineinsprechen lassen, damit wir mit unseren Herzen in die Zukunft sehen können. Petrus gibt uns noch mal einen Blick in Vers 8 und 9. Und wenn ihr müde seid und nichts anderes mehr mitnehmt, dann unterstreicht einfach diese beiden Verse in eurer Bibel und denkt darüber noch mal nach. Nun glaubt ihr an ihn, den Herrn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Das ist dein Ziel. Ganz ehrlich, ich tausche die Champions League-Sieger am Samstag ein. Das will ich wirklich. Herrliche, unaussprechlich großartige Freude. Ist das dein Ziel? Hast du deinen Blick darauf gerichtet? Lebst du entsprechend? Ich möchte sagen, das ist sowas Wunderbares. In Vers 10 bis 12, da ist die Rede davon, dass die Propheten des Alten Testaments sehnsüchtig danach gesucht haben. Und selbst Engel begehren, das zu sehen. Und uns ist es offenbart. Wir haben diesen Blick darauf. Wir haben den Blick auf Jesus Christus, auf sein Leiden und Sterben und die Herrlichkeit danach. Oh, Gottes Wort offenbart uns eine lebendige Hoffnung, zu der wir wiedergeboren wurden. Und das hilft uns, unsere gegenwärtigen Situationen richtig einzuordnen. Und weil wir diese Hoffnung haben, diese Perspektive haben, sollten wir jetzt auch entschieden diesem Ziel entgegenstreben. Das ist die vierte Frage. Was bedeutet unsere Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung für unser Leben? Petrus hat in Vers 3 gesagt, dass wir zu dieser Hoffnung wiedergeboren sind. In Vers 13 kommt dann ein interessanter Aufruf, nämlich der Aufruf, dieser Hoffnung jetzt auch Raum zu geben, sie jetzt auch auszuüben. Vers 13, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ja, also das heißt, eines Tages werden wir den wunderbaren, liebenden Herrn sehen, von Angesicht zu Angesicht, das wird herrlich sein. Wir werden bei ihm sein, wir werden in Gemeinschaft wieder sein, in ungebrochener Gemeinschaft, ohne Sünde zwischendrin, ohne irgendeine Befleckung, werden wir bei Christus sein. Das wird herrlich sein. Ja, wir wollen zu ihm. Ja, wie zeigt sich das in unserem Leben, dass wir wie Christus sein wollen, dass wir bei ihm sein wollen? Petrus sagt in Vers 14, beginnt in Vers 14, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eures Unwissens dientet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wiederum spricht Gottes Wort in unser Leben, nicht wahr? Und Gottes Wort sagt uns, wenn du glaubst, dass Gott dich so sehr liebt, dass er sich selbst für dich dahingegeben hat. Glaubst du ihm, dass das, was er dir sagt, wahr ist? Dass es gut für dich ist? Vertraust du darauf, dass Gottes Aufruf, heilig zu sein, ein Aufruf eines liebenden Vaters für sein Kind ist, der es wirklich gut mit seinem Kind meint? Und wie können wir, wenn wir Gott als unseren Vater kennen und wissen, dass er uns über alles liebt und es unendlich gut mit uns meint. Wie können wir uns noch den Begierden hingeben, denen wir dienten, als wir noch unwissend waren? Warum sollten wir leben wie diese todverdammte Welt, wenn wir einen heiligen Gott zum Vater haben? Gott ist kein Spaßverderber. Gott will uns nicht irgendwas Böses tun, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein. Das wird manchmal so geprägt. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Der ärgerliche Gott, der verlangt jetzt was von uns. Nein, das ist eine liebevolle Aussage Gottes. Das ist unsere Berufung, unsere Bestimmung. Ihr, liebe Kinder, sollt sein wie ich, denn ich bin perfekt und ich bin voller Liebe und ich meine es gut mit euch. Und weil ich heilig bin, seid heilig. Reflektiert mich. Heiligkeit ist das höchste Ausmaß von Freude. Denk an die zwei Orte, von denen du weißt, dass sie richtig gut sind. Okay, Paradies und Ewigkeit. Wie war das mit den Menschen im Paradies? Voller Freude. Wie waren die Menschen im Paradies? Heilig. Das war gut. Und dann kam Sünde. Dann kam der Sündenfall. Dann kam Misstrauen, dass Gott es wirklich gut mit den Menschen meint. Und dann war es nicht mehr so gut. Da mussten die Menschen das Paradies verlassen. Wie wird es sein in der Ewigkeit? Wir werden sein, wie er ist, ohne Sünde. Wir werden heilig sein. Und die Bibel sagt uns, wir werden eine unaussprechliche Freude haben. Heiligkeit ist gut. Heiligkeit ist die Freiheit von der Tyrannei der Sünde. Heiligkeit ist die höchste Form des Glücks. Und deshalb ist Heiligung der Weg zu einem wahrhaft frohen und befreiten Leben. Aber die Welt erzählt uns, dass Heiligung blöd sei. Dieses Wort allein ist schon so unpopulär, dass ich darüber überhaupt noch predige. Wir spricht allem, was diese Welt will. Nee, Heiligung erfordert durchaus etwas Disziplin. Sie erfordert vielleicht auch mal Verzicht. Heiligung funktioniert nicht einfach mit einem Mausklick oder mit einem Kurzprogramm. 5 Schritte in 10 Minuten zur vollkommenen Heiligung. Das könnte die Welt vielleicht noch akzeptieren. Heiligung ist nichts, was wir machen können. Heiligung ist der Prozess, durch den Christen ihrem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher werden. Und so ist es in gewisser Weise eine Lebensaufgabe für uns, die wir aber nur dadurch erreichen, dass wir auf Gottes Wort hören und im Hören auf Jesus Christus sehen und im Sehen auf Jesus Christus immer mehr werden wie er. Weil das funktioniert nur, wenn wir uns von Gottes Wort herausfordern lassen. Wenn wir bereit dazu sind, dass Gottes Wort uns verändern darf. Dass wir durch Gottes Wort so auf Christus schauen, dass wir nicht nur das von ihm nehmen, was uns gerade gefällt, sondern dass wir sagen, er ist die Perfektion, er ist wunderbar, er ist vollkommen froh und glücklich in sich selbst und so möchte ich sein und deswegen strebe ich danach, mich von Gottes Wort korrigieren zu lassen, da wo ich nicht so bin wie er, damit ich mehr werden kann wie er, damit ich die vollkommene Freude habe. Liest du Gottes Wort in dieser Art und Weise? Gerade die unter uns, die regelmäßig Gottes Wort lehren oder predigen, die sollten sich ganz bewusst immer wieder Gottes Wort erst einmal so zuwenden, dass sie Gottes Wort zu sich selbst sprechen lassen. Ich kenne die Versuchung, Gottes Wort zu lesen und gleich darüber nachzudenken, was ich anderen davon sagen kann. Das tue ich viel zu oft. Lies Gottes Wort zuerst für dich selbst und lass dich von Gottes Wort verändern. Sei zuerst bemüht um deine eigene Heiligung. Und dann hilf auch anderen, in ihrer Heiligung weiter zu wachsen. Manche christliche Kreise proklamieren heute, dass wir Christen danach streben sollten, die Welt zu verändern. Das Reich Gottes hier auf Erden zu bauen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich kann dem sehr viel abgewinnen. Ich denke nur, dass wir klar definieren müssen, was davon möglich ist und was nicht und wie wir das tun sollen. Das heißt, die Welt zu verändern ist gut, aber wo fangen wir an? Genau, bei dir selber fängst du an. Du fängst da an, wo du den ersten Zugriff hast. Du fängst nicht bei den anderen an, du fängst nicht bei irgendwelchen Strukturen an, du fängst bei dir selber an. Wenn du die Welt so veränderst, indem du anfängst, dich selber zu verändern, dann werden die anderen Dinge ganz natürlich geschehen. Dann werden die guten Werke dann nämlich kein frommer Aktionismus mehr sein, sondern der Ausschluss der Liebe Gottes, die in dir wirkt. Und doch wird ein solches heiliges Leben, das Gott ehrt und gut für die Menschen ist, nicht nur Applaus finden. Es wird auch Anstoß erregen und Widerstand hervorrufen. Und dann ist es wieder wichtig, dass wir wissen, wofür wir leben. Wir leben letztendlich nicht für die Welt, für das Hier und Jetzt. Wir leben nicht für unsere Popularität. Wir leben für Gott. Wir leben für unseren himmlischen Vater, der es gut mit uns meint und der uns zu einem guten Ziel bringen will. Und so ruft uns Petrus in Vers 17 dazu auf, dass er sagt, dass ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet, nach seinem Werk. So führt euer Leben, solange er hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Der erste Blick geht zu Gott. Natürlich sollen wir dann auch darauf bedacht sein, dass wir hier in dieser Welt keinen unnötigen Anstoß erregen. Wir sollen darum bemüht sein, unsere Feinde zu lieben, den Menschen Gutes zu tun. Und doch hat eben ein Leben für Gott, ein Leben in der Heiligung, auch etwas mit Absonderung zu tun. Nicht, das ist das, was er hier betont. Wir sind noch in der Fremde, wir sind Fremdlinge und wir leben für einen anderen König. Das Heilige und das Profane gehören nicht zusammen. Wir sind auserwählte Fremdlinge, die zwar in dieser Welt leben, aber nicht mehr wirklich zu dieser Welt gehören. Deswegen passen wir uns auch nicht dieser Welt an. Wir haben nämlich eine lebendige Hoffnung auf eine andere Welt, auf eine neue Schöpfung. Solange wir in dieser Welt leben, da wollen wir nicht diejenigen sein, die werden wie diese Welt, sondern die andere auf diese andere Welt, auf diesen neuen Himmel, diese neue Erde hinweisen. Wir wollen so offensichtlich dazu gehören, dass die Menschen hier Fragen stellen über das dort. Aber wir wollen dieser Welt Licht sein und Salz. Und ihr dann das allein selig machende Evangelium in Wort und Tat verkündigen. Petrus nennt uns abschließend noch einen Punkt, wie wir das tun können. Ein Punkt, der heute auch oft übersehen wird. Vers 22. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Ihr Lieben, wenn wir von dieser Konferenz nach Hause fahren, heute Abend oder morgen, vielleicht mit neuer Begeisterung für Gottes Wort, mit neuer Begeisterung dafür, was Gott tun könnte. Und dann in unsere Gemeindesituation hineinkommen, die vielleicht ein bisschen schwierig ist und vielleicht nicht ganz so erbaulich und mit Geschwistern zu tun haben, denen wir das erzählen und die sagen, ja, schön, dass du da eine gute Zeit hattest. Kein Frust diesen Geschwistern gegenüber, sondern Liebe. Ihr seid neu erfüllt worden mit der Liebe an Gott und jetzt lasst diese Liebe überströmen. Lass sie das spüren, lass sie das sehen. Nehmt sie so mit auf den Weg. Dietrich Bonhoeffer, ich habe das Zitat so schnell nicht gefunden, aber mir ging das durch den Kopf, schreibt in seinem Büchlein Nachfolge so sinngemäß etwas, dass ich wahre Bruderliebe, dass wahre Bruderliebe immer bedeutet, die tatsächlich existierende Gemeinde zu lieben und nicht unser Idealbild davon. Aber lasst die Leute in euren Gemeinden spüren, das Evangelium 21 eure Herzen mit Liebe gefüllt hat. Die Christen in unseren Gemeinden, die sind oft nicht so leicht zu lieben. Vielleicht bist du selbst nicht so leicht zu lieben. Deswegen brauchen wir diesen Aufruf. Wenn das alles von Natur aus geschehen würde, wenn das ganz normal wäre, dann bräuchten wir diesen Aufruf zur Bruderliebe nicht. Aber Petrus bringt uns diesen Aufruf und er führt uns zurück zu der Basis aller Dinge. Ich lese uns nochmal die Verse 22 bis 25. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe? So habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und also eine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Oh Gott, ruft uns nicht zu einem angepassten Leben auf. Er ruft uns nicht auf zu einem Leben im Hier und Jetzt primär. Er ruft uns auf und er gibt uns eine Wiedergeburt hin zu einer lebendigen Hoffnung. Und so dürfen wir wissen, dass Gottes Wort uns den Weg weist zu diesem Ziel hin. Gottes Wort sagt uns, dass wir auf diesem Weg Leid erfahren werden. Und in seiner Barmherzigkeit bereitet Gott uns durch sein Wort darauf vor. Und gerade so bewahrt er uns im Glauben. Durch sein Wort führt Gott uns auf dem guten Weg zu einem guten Ziel. Das ist der Weg der Bruderliebe. Das ist der Weg der Heiligung. Ist kein leichter Weg, aber es ist der beste Weg, den wir gehen können. Also möchte ich dich fragen, gehst du diesen Weg, den Weg der Bruderliebe, den Weg der Heiligung in aller Entschiedenheit? Ist das der Weg, den du anderen zeigst in allen deinen Worten und in allen deinen Taten? Bist du ein Wegweiser? Und in welchen Bereichen deines Lebens taugst du vielleicht noch nicht zum Vorbild für andere? Vertrau Gott. Vertrau Gott gerade auch in diesen Lebensbereichen. Und dann nimm den Kampf der Heiligung auf. Gott in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit hat uns nicht dazu aufgerufen, diesen Kampf alleine zu führen. Er hat uns hineingerettet in lokale Gemeinden. Gott hat uns als Geschwister gesammelt, sodass wir einander helfen können, einander anspornen können auf dem Weg. Wenn du hier bist als Pastor, dann ist das vielleicht etwas schwierig. Vielleicht bist du in einer Situation in deiner Gemeinde, wo du das Gefühl hast, du kannst deine Sünden, deine Kämpfe nicht offen teilen mit anderen. Vielleicht hast du Angst, dass du dann disqualifiziert bist von deinem Dienst. Weil dieses Problem mit Pornografie oder mit was auch immer so groß ist. Wenn das der Fall ist, wenn du das Gefühl hast, du kannst mit niemandem in deiner Gemeinde reden, dann ist es meine Hoffnung, dass du zumindest hier jemanden findest. Vielleicht einen anderen Pastor, der vielleicht ähnliche Probleme hat. Und ich kann dir garantieren, ich kenne keinen Pastor ohne Probleme. Und dann öffne dich. Dann verabredet euch, dass ihr euch vielleicht ab und zu mal trefft oder regelmäßig miteinander telefoniert und offen und transparent über eure Kämpfe redet, euch einander ermutigt in eurem Kampf der Heiligung. Aber ich möchte euch auch ermutigen, seid nicht zu schüchtern, habt keine Menschenfurcht, seid bereit, Menschen eure Kämpfe mitzuteilen, damit sie mittragen können. Gerade so könnt ihr euren Gemeinden auch vorleben, dass der Weg der Heiligung ein guter Weg ist, den wir entschieden leben sollen. Und letztendlich dürfen wir uns darauf vertrauen, dass Gottes Geist, der Heilige Geist, ein heiligender Geist ist. Wir stehen in diesem Kampf nicht alleine und wir stehen in diesem Kampf nicht nur mit Brüdern und Schwestern. Wir stehen in diesem Kampf zusammen mit Gott. Gott will unsere Heiligung und Gott hilft uns in unserer Heiligung. Gott gibt uns durch sein Wort Wegweisung dafür. Und dieser Weg lohnt sich. Diesen Weg sollten wir gehen. Und er führt zu einer Herrlichkeit. Und wir gehen diesen Weg immer wieder, so wie Petrus hier in diesem Kapitel, immer wieder mit einem Rückbesinnen auf das Evangelium. Wir gehen den Weg nie als Menschen, die denken, dass Heiligung losgelöst vom Evangelium funktionieren kann. Heiligung ohne Evangelium ist zum Scheitern verurteilt und führt in die Verdammnis. Heiligung muss bauen auf das Evangelium und funktioniert mit dem Evangelium. Denn das Evangelium hört ja nicht am Kreuz auf. Das Evangelium führt uns ja in die Ewigkeit. Und so ist Heiligung mit verbunden mit dem Evangelium. Und deswegen müssen wir den Menschen das immer wieder sagen. Wir müssen ihnen immer wieder zuerst das Evangelium predigen, bevor wir über Heiligung reden. Denn nur das Evangelium macht uns überhaupt bereit, diesen Weg der Heiligung zu gehen. A Aber wenn wir den Menschen das Evangelium gepredigt haben, vom Kreuzestod Jesu Christi und seiner Auferstehung, liebe Geschwister, dann lasst uns die Menschen weisen hin zu dem Ziel, sodass bald nicht mehr 40% aller Freikirchler denken, es gibt kein Leben nach dem Tod. Ihr Lieben, alle, die das lebendige Wort Gottes gehört haben und durch dieses Wort wiedergeboren sind, wir sollten immer wieder bedenken, was Gottes Wort in uns geschaffen hat, auf welchem Weg uns Gottes Wort führt und wohin uns Gottes Wort führt. Und dann werden wir uns freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn wir das Ziel unseres Glaubens erlangen, nämlich der Seelenseligkeit. Amen. Ich bete zum Schluss. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns diese Freude immer wieder vor Augen stellst. Oh, hilf uns zu sehen, wie wenig frohmachend all diese Dinge dieser Welt sind. Hilf uns nicht in erster Linie unsere Begeisterung zu finden an den Dingen dieser Welt. Herr, wir danken dir für viele wunderbare Dinge, die du uns gegeben hast. Herr, wir danken dir für unsere Ehepartner und unsere Kinder. Wir danken dir für den Frieden, den wir in diesem Land haben. Wir danken dir für all die Segnungen, die wir erleben. Aber Herr, hilf uns, letztendlich immer wieder bereit zu sein, so wie Luther es geschrieben hat, all diese Dinge dahinfahren zu lassen, wenn es sein muss. Weil wir wissen, dass wir etwas Besseres bekommen werden. Hilf uns, festzuhalten an dir, nach dir zu streben, immer mehr so sein zu wollen wie du, denn du bist herrlich. Wir preisen dich. Amen.